Permanent Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Hallo und herzlich willkommen beim Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir haben schon oft und immer wieder von Transferwise, oder die heißen mittlerweile ja Wise, in diversen Podcasts gesprochen. Ich habe mich da auch immer so ein bisschen als Fanboy geoutet. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Wir haben Transferwise oder Wise im Podcast und den Till Wirth. Hallo Till.
Hallo Jochen, freut mich hier zu sein.
Zwei Fragen erstmal. Ihr heißt jetzt Wise, aber die E-Mail heißt Transferwise. Also wie heißt ihr jetzt im Moment offiziell?
Wir heißen Wise.
Okay, okay. Und was ist deine Rolle bei Wise?
Ich leite die Produktentwicklung in unserer Abteilung Wise Plattform. Das ist, wo wir, ist ein neuerer Teil von Wise. Das ist, wo wir unsere Payment Services anderen Banken und Großunternehmen anbieten. Also zum Beispiel N26, wenn man sich da einloggt und eine Auslandsüberweisung macht, dann ist das Wise, die Auslandsüberweisung durchführt.
Ja. Ja, okay. Und ihr sitzt, haben wir gerade im Vorgespräch herausgefunden, ihr sitzt nicht in Deutschland, ihr sitzt in London und in Brüssel auf der Lizenzseite und in Estland auf der Dev-Seite.
Das teilweise, ja. Wir haben Büros in vielen, vielen Ländern, ein großes Büro in London, großes Büro in Estland. Wir haben auch mehrere Büros in Amerika, Singapur. Und dadurch, dass wir Lizenzen in so vielen Ländern haben, haben wir auch oft kleinere Büros in vielen anderen Ländern. Okay. Aber ich arbeite in London, verbringe aber relativ viel Zeit in Flugzeugen und in anderen Büros und bei Kunden.
Okay, okay. Kannst du ein bisschen was zu Wise oder als es damals noch Transferwise hieß, sagen, Gründungshistorie, was ist passiert? Vielleicht kennt der ein oder andere die ganz frühen Marketingaktionen, die immer sehr viral gegangen sind hinsichtlich der Payment-Kosten von Überweisung von traditionellen Banken. Kannst du da einfach mal sagen, wo kommt Wise her und was in der Zwischenzeit alles passiert?
Ja, gerne. Also Wise wurde 2011 gegründet von David und Christo, der eine in London, der andere in Tallinn. Und beide mussten Geld überweisen in das andere Land und kannten sich und haben das dann jeweils auch so über traditionelle Banken gemacht, haben aber zwei Sachen dabei rausgefunden. Das eine ist, dass es lange gedauert hat. Und das zweite ist, dass nicht so viel Geld angekommen ist auf der anderen Seite, wie sie das denn gedacht hätten, als sie den Wechselkurs gegoogelt haben. Und dann haben sie am Anfang einfach ihr eigenes kleines Wise gebaut, ein Spreadsheet, wo der eine für den anderen in der Eurozone überwiesen hat und der andere für den anderen in der britischen Pfundzone überwiesen hat. Und dann haben sie das eben immer so ausbalanciert. Und dann irgendwann ist ihnen die Idee gekommen, ach, wenn das uns so viel Geld und Zeit spart, dann ist es bestimmt mit Millionen anderen Leuten in der Welt genauso. Und das ist, wie es angefangen hat. Wir haben dann am Anfang damit angefangen, Auslandsüberweisungen zu machen. Also, wie ich das eben beschrieben habe, von einem Land ins andere überweisen. Und das ist sehr viral gegangen, ja. Die Leute haben gemerkt, dass es billiger und schneller ist und sind deswegen einfach durch Word of Mouth zu uns gekommen. Also, wir haben eigentlich erst in den letzten Jahren angefangen, Marketing zu machen. Vorher war das alles Word of Mouth. Mit der Zeit haben wir dann auch gemerkt, dass Leute eben auch noch andere Sachen von uns gerne angeboten hätten. Also statt just nur das Überweisen von Geld, auch das Halten von Geld in Konten. Also man kann zum Beispiel im Moment lokale Konten in 10 verschiedenen Währungen bei uns aufmachen mit lokalen Kontonummern. Dadurch kann man natürlich dann Geld empfangen. Und mittlerweile kann man auch eine Debitkarte bei uns bekommen, die dann ganz schlau sozusagen rausfindet, wo man welches Geld hat. Also wenn du, sagen wir mal, du hast Geld in Euro und US-Dollars und du gehst in Urlaub nach Amerika, dann nehmen wir automatisch das Geld eben aus US-Dollar und dadurch wird kein Wechselkurs anfallen.
Und dann auch kein Auslandseinsatzaufschlag, oder?
Genau, ja. Ja.
Okay.
So, angefangen hat das mit Retail, ja, also Individuen, die Leute wie du und ich, die halt im Ausland gelebt haben oder viel gereist haben. Aber mit der Zeit sind dann eben immer mehr Geschäftskunden zu uns gekommen. Erst kleine und dann ein bisschen größere. Und Wise Business ist mittlerweile ein sehr, sehr stark wachsender Teil von Wise. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist eben die, in der ich jetzt bin, wo wir Banken, Plattformen, Financial Institutions es anbieten, dass wir für sie die Überweisungen, ist im Endeffekt ein Correspondent Banking Solution, die wir da anbieten.
Ja, Ja, also ich habe das erste Mal Kontakt mit euch gehabt, auch auf der Business-Seite, als ich noch selbst im Fintech-Startup war.
Super.
Weil wir Mitarbeiter hatten aus UK, aus USA und der Auslandszahlungsverkehr regelmäßig an Pain war. Ich war CFO und COO und jedes Mal diese Auslandsüberweisungen waren furchtbar, bis wir irgendwann auf euch gestoßen sind. Dann war es ein Tick günstiger, aber was ich eigentlich am meisten geschätzt habe, war die Transparenz. Wo ist genau das Geld? Ja. Und im Vergleich zu den bisherigen Transaktionen war es halt immer so, dass da immer so ein Black Hole war, bis irgendwann mal das Geld angekommen war und in der Zwischenzeit, wenn dann die Frage von dem Mitarbeiter kam oder vom Lieferanten, wo ist denn das Geld, konnte ich nur sagen, ich habe es zwar überwiesen, aber ich weiß nicht, wo es ist. Als wir es dann über euch gemacht haben auf der Business-Seite, konnte ich zumindest sagen, okay, es ist jetzt da, es sollte jetzt noch ein, zwei Tage dauern, dann kommt's. Das war immer ein riesen Mehrwert, was ihr mir auf der Finanzseite geliefert habt. Aber insofern, jetzt habe ich schon fast meine eigene Frage beantwortet. Was sind denn die Probleme im Zahlungsverkehr, die ihr löst und adressiert? Du hast gerade eben ein bisschen Auslandsaufschläge und Gebühren, FX-Gebühren angesprochen. Welches Problem löst ihr für eure Kunden im Vergleich zu normalen Auslandszahlungsverkehr in der Bank?
Ja, also es sind vier Sachen. Das erste ist die Geschwindigkeit der Überweisung. Die ist besonders wichtig. Das zweite ist, wie viel es kostet, die Überweisung zu machen. Also wie viel Geld kommt auf der anderen Seite an. Das dritte ist Convenience. Also wie einfach ist es, die Überweisung zu machen? Ja, muss man in die Bank gehen und ein Formular ausfüllen oder geht das eben in ein paar Sekunden? Und das vierte ist die Transparenz. Ja, dass man eben genau weiß, was man bezahlt. Und ich sag mal, da das Wichtige ist, die Kunden wissen, dass es Geld kostet, einen Service ihnen anzubieten. Sie wollen aber wissen, wie viel es kostet und nicht übers Knie gelegt werden. Mal ein bisschen über die, vielleicht in all die Teile noch mal ein bisschen mehr in Detail reingehen. Geschwindigkeit ist wichtig. Du hast ein richtig gutes Beispiel gegeben, ja. Businesskunden, die wissen eigentlich, wenn sie Geld überweisen müssen, ne? Die müssen Gehälter bezahlen, die müssen Rechnungen bezahlen. Von daher könnte man sagen, vielleicht macht die Geschwindigkeit ja gar nicht so einen Unterschied. Aber es stimmt eben nicht, weil die Tatsache, dass man nicht weiß, wo das Geld ist, dass es vielleicht, als während es unterwegs ist, nicht ankommt, das kreiert eben sehr viel Anxiety und deswegen wollen Leute, dass es eben schneller geht, dass sie wissen, dass es fertig ist und sie irgendwas anderes mit ihrem Leben machen können, als zu gucken, ist mein Geld jetzt angekommen, ja.
Und wie bekommt ihr denn die Geschwindigkeit hin? Also ja. mein Verständnis nach, ihr lauft auch wie klassische Banken über SWIFT-System. Das ist ja gleiche Geschwindigkeit oder nutzt ihr andere Wege hinsichtlich Transfers?
Nee, wir machen viele Sachen mit SWIFT, da können wir nochmal drauf zurückkommen. Aber der Großteil unserer Überweisungen sind eigentlich keine Auslandsüberweisungen. Also wenn ich von meinem Konto in der Sparkasse in Deutschland, sagen wir mal, oder der Volksbank oder was auch immer es ist, oder der Deutschen Bank, was auf mein Konto bei, sagen wir mal, Lloyds in England überweise, dann ist das eine SEPA Instant Überweisung in Deutschland von meinem Konto in Deutschland zu Wise. Und dann nimmt Wise also das ist eine lokale Überweisung, ja. Und dann auf der anderen Seite nimmt Wise dann aus unserer eigenen Liquidity Geld und macht auch eine lokale Überweisung. Ja, und dadurch ist es möglich, dass wenn ich Geld von meiner lokalen Bank in Deutschland auf meine lokale Bank in England überweise, dass das in unter 20 Sekunden ankommt. End to end. Ja, und das ist schon Wahnsinn. Manche Leute, wenn wir User Research machen und die im User Research Lab also die Überweisung machen und plötzlich die Nachricht sehen, oh, das Geld ist angekommen, sind sie immer ganz überrascht. Aber das ist ja das ist die Erfahrung, die wir unseren Kunden geben wollen. Und ganz offen gestanden ist es auch die Erfahrung, die wir den Kunden von Banken geben wollen. Deswegen dieser ganze Wise Platform Play, weil wir glauben, dass wir zwar viele Leute überzeugen können, bei Wise was zu machen, aber für ganz, ganz viele Leute ist es eben viel praktischer, wenn das eben in ihrem existierenden Banking-App auch funktioniert.
Ja, also letztendlich, ihr macht Netting, vergleichbar auch ein bisschen, was PayPal macht, weil wenn ich eine Cross-Border-PayPal-Transaktion mache, ist ja auch nicht, dass das Geld Cross-Border fließt, sondern es wird einfach innerhalb vom PayPal-System genettet. Aber das setzt ja voraus, dass ihr entsprechend große Volumen habt, dass ihr dann quasi auf beiden Seiten immer genügend Liquidität zur Verfügung stellen habt. Aber das ist natürlich eine Frage des Wachstums. Irgendwann wart ihr wahrscheinlich auf dieser Rolle, dass ihr so groß gewesen seid, dass ihr das dann wunderbar machen könnt mit der Geschwindigkeit.
Ja, vielleicht so als Referenz, und die Zahlen sind ja öffentlich, wir sind ja am London Stock Exchange gelistet. Also die Zahlen sind öffentlich. Wir haben im Moment ungefähr 10 Millionen aktive Kunden in der ganzen Welt und überweisen ungefähr 120 Milliarden Euro für die im Jahr.
Okay. Und kannst du auch was zu Umsatz und Profit sagen?
Das ist auch öffentlich. Ich muss dir ganz offen gestehen, sagen, dass ich gerade nicht im Kopf habe.
Okay, müssen wir googeln, alles klar. Ja, genau. Aber das sind die globalen Zahlen. Reportet ihr rein deutsche Zahlen? Also kannst du auch was sagen, wie groß das deutsche Geschäft ist?
Also das deutsche Geschäft ist groß und wir haben viel Zuspruch in Deutschland, aber leider brechen wir die einzelnen Länder nicht aus.
Okay. Jetzt, wenn ich mir den Auslandszahlungsverkehr anschaue, also wir haben gerade eben Swift angesprochen, gibt es da verschiedene andere Lösungen. Es gibt diverse Blockchain-Modelle, Ripple, die versuchen, diesen Cross-Border-Zahlungsverkehr einfacher zu machen. Es gibt die Kartenschemes, die da reingeben. Es gibt Remittance-Anbieter. Das Kuriose ist, dass ihr eigentlich eher auf der alten, existierenden Infrastruktur das macht, dass ihr es günstiger macht und dass ihr es schneller macht und eben nicht versucht, irgendwie durch neue Technologie oder andere Plattformen das zu lösen. Warum dieser Ansatz auf quasi der Legacy-Infrastruktur und nicht irgendwie ein hochinnovativer Ansatz?
Ja, weil es eben nicht überall Legacy ist. Also wenn man sich Zapper Instant anguckt, ist es schon wahnsinnig gut. Ja? Die SLA ist unter 10 Sekunden. Das Gleiche mit Faster Payments ist super schnell und es ist nicht so Legacy, wie man das dann eben, wie man das immer so den Stempel gibt. Ja? Und wenn man die Kosten anguckt, ja, die puren Kosten, nur die Überweisungen zu machen und die Scheme-Kosten, dann sind die ja auch extrem günstig. Ja? Ja. Von daher, ganz offen gestanden, sehe ich den Vorteil dieser, du hast ja die anderen innovativen Sachen gesagt, also die sind weder schneller noch billiger. Wir sind schon sehr plugged in da und so und sprechen viel mit anderen Leuten, kriegen natürlich viele Firmen, die uns Sachen pitchen. Also wir gucken uns das schon an und vielleicht ändert sich das mit der Zeit auch, aber im Moment muss ich ganz offen gestehen, dass die neuen Instant Local Payment Schemes schon wirklich super sind. Was fehlt, oder sagen wir, was da noch verbessert werden kann, sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es eben Währungsräume oder Länder gibt, wo es noch keine Instant Payment Schemes gibt oder wo die noch relativ, ich sag mal, am Anfang sind. USA zum Beispiel. Das ist das eine. Also wir wünschen uns und sagen das auch relativ laut in den verschiedenen Ländern, dass es eben mehr von diesen Instant Payment Schemes gibt. Und das zweite ist, was wirklich wichtig ist, ist, dass Fintechs oder Non-Banks wie wir auch direkten Zugriff auf diese Payment Schemes haben. Und das ist eben zum Beispiel in England ist es möglich, in Singapur, in Australien und jetzt schönerweise bald auch in Europa. Aber es gibt eben viele Länder, wo das noch nicht der Fall ist. Und da müssen wir eben dann mit lokalen Banken zusammenarbeiten. Was grundsätzlich erstmal auch nicht schlecht ist. Aber das heißt halt, da ist wieder noch ein Mittelmann mehr drin. Bedeutet, es kostet mehr. Ist wahrscheinlich auch nicht ganz so schnell. Also ja, das, was wir uns wünschen, ist mehr Instant Payment Schemes around the world und Direct Access für regulierte Fintechs wie uns.
Okay. Wenn ich jetzt mal böse wäre, manchmal bin ich das, würde ich sagen, ja. was ihr macht, ist ja jetzt kein Rocket Science. Und warum machen das die etablierten Banken nicht schon lange, die ja auch extrem große Zahlungsverkehrsvolumen haben? Also sprich, warum muss es erst Fintechs geben, die auf so eine relativ triviale Idee kommen, das Netting zu machen? Warum sind die Banken nicht drauf gekommen vorher?
Jochen, wenn ich mal böse wäre, würde ich sagen, du musst dir die Banken fragen und nicht.
Ich spreche jetzt nicht als Deutschbanker hier.
Mal ernsthaft, ist ein Riesenaufwand. Ja? Also ja. Wenn ich jetzt mal das ein bisschen ironisch angucke, wir sind jetzt 13 Jahre dabei. Wir haben 5000 Leute, haufenweise Lizenzen, Offices around the world und wir sind immer noch nicht dann. Ja? Also wir haben, und es wird noch mal so lange dauern, bis es ein weiterer Schritt besser ist. Und es ist einfach ein Riesenaufwand und eine Riesenspezialisierung, die sich eben lokale und regionale Banken nicht leisten und ganz offen gestanden nicht leisten sollten. Ja. Ja, also wenn ich als Bank, sagen wir mal, eine Bank, die eine der Top 2, 3, 4 Banken in Deutschland oder Italien oder Frankreich, ja, die sind in der Regel in ein paar Ländern aktiv, aber in der Regel auch nur im Euroraum, wo sie halt Direktkunden haben. Mhm. Und meines Erachtens sollten sich die Banken darauf konzentrieren, was sie wirklich richtig gut können. Das ist eben das Verhältnis mit den Direktkunden. Und was ich in Office in Singapur aufzumachen und in Malaysia und in Indonesia und in Mexiko wäre eine totale Ablenkung von dem Kundengeschäft. Das heißt, deswegen haben wir eben dieses Wise Plattform gestartet, weil wir denken, dass wir damit den Banken helfen können, genau den gleichen Service zu ihren Kunden zu geben, den wir unseren Kunden geben.
Lass uns da gleich mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Also N26 nutzt euch ja in Deutschland. Das war aus meiner Sicht fast ein No-Brainer, weil die ganz ja frisch waren und dann erstmal Anbindung an Korrespondenzbank oder Aufbau von Korrespondenzbanknetzwerk ist ja ein Riesenaufwand. Insofern war das ja relativ trivial zu sagen, da nutze ich Player wie euch, um dem Kunden trotzdem Auslandszahlungsverkehr anzubieten. Was ist die Value Proposition, die ihr da liefert an die Kunden, also an die Bankkunden, und wo differenziert ihr euch da im Vergleich zu anderen Playern, ich habe vorhin ein paar genannt, die ja auch versuchen, in diesen Cross-Border-Zahlungsverkehr reinzugehen als Dienstleister für die Banken?
Ja, du hast richtig recht. Wenn wir unsere Bankkunden angucken, gibt es da verschiedene Kategorien. Also es gibt die Challenger-Banks, die Neobanks, die keine SWIFT-Anbindung haben, die bis jetzt immer nur Domestic in einem Land gemacht haben. Und jetzt wollen sie eben internationale Bezahlung ihren Kunden anbieten. Da haben wir angefangen, ja. Du hast recht. Das ist die einfachste Verbindung, die man machen kann, ja. Und die haben alle Software Engineers, genau wie wir, sind sehr agile, entwickeln schnell. Und die bauen eine Integration mit unserer API, ja. Auch für die dauert das eine Zeit lang. Aber dann haben sie uns und wir machen für sie alle internationale Überweisungen. Und dann gibt es die Kategorie der, ich sag mal, mehr etablierten, traditionellen Banken. Und denen haben wir ganz lange genau das Gleiche angeboten. Ja, und es ist richtig interessant. Ganz viele Banken haben gesagt, ja, wir wollen mit euch arbeiten. Ist super interessant. Wir würden gerne, dass unsere internationalen Überweisungen schneller und billiger werden. Und dann haben wir am Ende ihnen gesagt, okay, und hier sind unsere APIs. Dann haben sie gesagt, well, okay, aber unsere IT-Roadmaps sind für die nächsten 2 Jahre voll. Das können wir nicht machen. Und das hat die geärgert und, wie du vorstellen kannst, auch uns. Und dann haben wir lange überlegt, wie machen wir das denn? Wie machen das eigentlich die Banken im Moment? Und die Tatsache ist, die benutzen alle SWIFT. Ja? Und haben uns das ein bisschen genauer angeguckt. Und die Tatsache ist, dass SWIFT an sich eigentlich ein Wahnsinns-Network ist. Ja? Also es ist richtig gut. Ist auch SWIFT selber ist wahnsinnig schnell. Ja? Das Problem der traditionellen Überweisung ist nicht die SWIFT-Message selber, also die technische Übermittlung der Nachricht, sondern das Money-Movement, die Sanction-Screening, AML-Screening, all die Sachen, die sozusagen die Bank darunter macht, die SWIFT-Message bekommt. Und dann haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, wenn es so schwierig ist für viele traditionelle Banken, eine Integration mit unserer API zu bauen, warum bauen wir nicht einfach was, wo wir SWIFT-Messages annehmen können von den Banken? Und die dann einfach übersetzen in unser System. Und da haben wir dann viel mit SWIFT gesprochen. Vielleicht hast du gesehen, in der letzten Cybos-Konferenz, eine Correspondent Banking-Konferenz, wir hatten ein Joint Announcement SWIFT, was wahrscheinlich auch nicht viele Leute unbedingt erwartet hatten davor. Ja, und jetzt ist es halt möglich, dass Banken uns SWIFT-Messages senden, um ihre internationalen Überweisungen zu machen. Und der Vorteil ist, ganz offen gestanden, genau der gleiche, den unsere Direktkunden haben. Für die Banken ist es schneller und billiger, das zu machen.
Und ja, und basiert auf der existierenden Prozessen, Infrastruktur, sie müssen keine Anbindung machen, etc. Sehr, sehr smart, sehr, sehr smart. Übrigens, der SWIFT-Podcast, wo wir mal SWIFT erklärt haben, ist einer der All-Time-High-Podcasts vom Payment Banking, weil für viele Leute das immer noch nicht 100% klar ist, was SWIFT ist. Das ein Messaging-System ist, wissen viele nicht. Insofern, wenn jetzt hier die Hörer zuhören, hört euch den SWIFT-Podcast an, wir machen jetzt keinen Deep Dive, wie SWIFT funktioniert. Aber wenn ihr jetzt bei SWIFT ohnehin drin seid, dann seid ihr dann bestimmt auch oder könnt ihr auch dann auf der Business-Seite ein Swift-Service-Büro machen, um dann in die Business-Transaktionen reinzugehen, wo wir gerade am Anfang angefangen hatten mit SME-Business, die euch nutzen für auch Business-Überweisungen, oder?
Ja.
Okay.
Ja.
Spannend, sehr spannend. Jetzt seid ihr aber, du hast eingangs erwähnt, seid ihr aber auch so eine halbe Neobank, also ihr gebt Karten raus, ihr macht Konten, wo ich meine verschiedenen Devisen erhalten kann. Das seid ihr so ein bisschen in Konkurrenz A mit Neobanken als euren Kunden, aber auch zum Teil auch mit den etablierten Banken. Wie sehen die Banken das denn? Sehen die euch als Freund? Sehen die euch als Feind? Oder so halb-halb?
Wie heißt es in Deutsch? Konkurrenzbelebtes Geschäft.
Ja.
In der Payments World ist es immer so, dass es viele Players gibt und man teilweise konkurriert und teilweise miteinander arbeitet. Ganz offen gestanden wird derjenige gewinnen langfristig, der den besten Service anbietet an seinen Kunden.
Mhm.
Ja. Und das ist egal, ob wir das machen oder jemand anders. Und so sehen das auch die Banken, mit denen wir sprechen. Ja, natürlich wandern ein paar von den Kunden zu uns und zu ein paar von unseren Konkurrenten ab. Aber das Interessante ist, dass wenn die Banken einen besseren Service für ihre Kunden anbieten, dann kommen die Kunden auch wieder zurück. Also es gibt eine Geschichte hier erzählen. Das ist vielleicht ein bisschen verrückt, wenn man sich das erst anhört. Aber für Wise Platform, unser Sales Team, ja, die gehen zu Banken und verkaufen ihnen unsere Payment Services. Deren KPI ist, wie viele von unseren Kunden wieder zu den Banken zurückgehen.
Ah, okay.
Und darauf werden die gemessen, ja. Also wenn ich das erst bei den Banken erzähle, denken sie, ich bin verrückt oder ist ein bisschen komisch, aber es macht eigentlich total Sinn. Natürlich könntest du sagen, wir verlieren Kunden, die dann wieder zu ihren Hausbanken zurückgehen. Aber wir helfen auch ganz vielen anderen Kunden, die nie zu Wise kommen würden,
ja,
dass ihre internationalen Überweisungen besser sind.
Ja. Und das macht ihr global? Oder ja, habt ihr da erst einen Fokus auf der Plattform in Europa?
Nee, wir haben Offices, wir haben Sales Teams in New York, in Austin, in London und dann aber auch in verschiedenen europäischen Ländern und in Singapur, Australien und so weiter und so fort.
Okay, okay. Und ich meine, Zahlungsverkehr und Cross-Border ist ja ein Thema, was wir seit Jahrzehnten haben. Jetzt habt ihr es vereinfacht, beschleunigt, günstiger gemacht. Was ist denn die Vision und wo geht's denn hin mit zukünftigem Wachstum? Also ich meine, das Plattformgeschäft ist ja dann auch ein Wachstum, was ihr jetzt, wenn ihr es rein organisch branded einkauft, so gar nicht bekommen könntet. Aber wo ist das zukünftige Wachstum und wo sind die Punkte, wo ihr glaubt, dass Wise sich weiterentwickeln kann?
Alle von denen, die wir diskutiert haben. Also wir haben, man kann das in unseren Geschäftsberichten ja auch gucken, richtig guten Growth in dem Personal Account und Business Accounts, aber eben den größten Wachstum im Plattformbereich. Also von daher, ja, sind es alle Bereiche.
Ja klar, ich meine, auf der Plattformseite habt ihr natürlich Kunden at scale, die ihr über einige große Partner akquiriert, während die Individualkunden das natürlich Kundenakquise kosten und da hat man einen, da muss erstmal die Transaktion drüber laufen. Insofern ist natürlich der Netzwerkeffekt über die Plattform natürlich deutlich größer als die Individualkundengewinnung. Das ist schon logisch. Aber ihr geht jetzt nicht irgendwie in weitere nahe Segmente rein, dass ihr irgendwie Buy Now Pay Later anbietet, dass ihr Lending anbietet, dass ihr Factoring oder solche Dinge mit anbietet auf der Corporate-Seite?
Wir entwickeln natürlich unser Produkt für unsere Direktkunden und für alle weiter. Ja? Also ein Beispiel kann ich dir geben, jetzt mit der Änderung der Zinspolitik haben wir natürlich auch öfter die Fragen bekommen von unseren Kunden. Ja, es ist vielleicht einfach zu überweisen, aber jetzt habe ich Geld bei euch liegen und ich verdiene nichts damit. Ja? Und dann darauf haben wir reagiert und haben dann unser Interest on Assets Produkt entwickelt. Mhm. Also die Produktentwicklung geht schon weiter. Wo das am Ende mal endet, ist schwer zu sagen. Grundsätzlich ist Cross-Border unsere Mission. Ja? Mhm. Also dafür stehen wir jeden Morgen auf, dafür arbeiten wir hart. Und bis jetzt ist das die Mission. Und da ganz offen gestanden gibt es auch so viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte auch noch was zu tun, dass ich mir im Moment nicht vorstellen kann, dass wir jenseits des Cross-Border aktiv werden.
Okay. Wenn ich mir nochmal Cross-Border-Transaktionen anschaue, auch als ich ganz früher noch bei PayPal war, haben wir da auch immer drüber nachgedacht, diese ganzen Remittance-Payments, die bei Western Union sind und ja auch ein Arm und ein Bein kosten an Gebühren, das ist mir sehr schwer gefallen, da Marktanteile zu gewinnen von den etablierten Playern, also Western Union und Co., weil deren Riesenvorteil natürlich dieses System von physischen Lokationen in den Drittweltländern ist, wo ich da zwar hinten dran den Transfer optimieren könnte, aber ich brauche halt irgendwo so eine Bude mit irgendjemandem, der das Geld auszahlt. Ist das ein Thema, wo ihr auch reinschaut oder fokussiert ihr euch ausschließlich auf die digitalen Processing und sagt, also das Remittance-Payments mit dann tatsächlich physischen Lokationen, das ist na doch ein ganz anderes Biest.
Also um deine Wortwahl zu nutzen, wir haben im Moment keine Buden, wo man das Geld abheben kann. Ob das sich in der Zukunft mehr ändert, weiß ich nicht. Im Moment auf jeden Fall nicht.
Okay. Weil das ist ja auch so ein bisschen der heilige Gral, wo man die großen Erträge sieht. Aber wenn man einen Doppelklick macht, sind ja doch nicht so groß, beziehungsweise der Aufwand, diese Erträge zu generieren, das ist sehr groß.
Vielleicht ein, es gibt ja auch nochmal so ein Zwischending zwischen den Buden und dem traditionellen Bankkonto. Und das ist eben in vielen Ländern die Wallets.
Ja.
Alternative Payments Methods, die ersetzen ja in einigen Ländern die Buden.
Ja.
Wir glauben, ist da ein Riesenwachstum drin.
Ja.
Und es ist eine Möglichkeit, das ganze System besser zu machen. Also da investieren wir viel. Das ist eigentlich praktischer für die Kunden, als zu einer Bude zu gehen.
Ja.
Es ist einfacher, Sanctions, Money Laundering Screening und so weiter zu machen.
Ja.
Von daher ist das mehr unser Fokus.
Okay, verstanden.
Und ich könnte mir ganz offen gestanden vorstellen, dass mittelfristig diese Buden auch großteils verschwinden.
Ja, klar.
Und das geht halt zu der Convenience. Ja, kein Benutzer hat Lust, dahin zu gehen.
Ja, oder ja, klar.
Die meisten zumindest nicht.
Ja. Ja, klar. Das ist, solange die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur in den Entwicklungsländern noch nicht so stark war, ist es natürlich immer noch ein Bargeldthema. Aber auch da passiert ja extrem viel. Selbst in Afrika passiert extrem viel. Insofern, macht Sinn, dann darauf zu setzen. Und dann quasi den Transfer dahin zu optimieren und eben nicht in alte Infrastruktur, Legacy-Buden zu investieren, ja. Spannend. Ihr seid ja aus Fintech-Sicht eines der Fintechs, die nicht nur schnell skaliert sind, sondern auch schnell an IPO gegangen sind und eines der Vorzeige-Fintechs. Wann seid ihr denn, oder zwischen Gründung und IPO, wie viel Zeit ist denn da vergangen? Weil es ging meines Erachtens relativ, relativ fix.
Ja, fix ist immer, es war von, also 2011 gegründet und IPO war 10 Jahre später. Also kann jetzt jeder sagen, ob er das fix oder nicht fix findet. Wir sind profitabel und da sind wir auch stolz drauf und auch schon lange profitabel. Ein Ding, bin jetzt seit fast 1,5 Jahren hier, was mich wirklich unglaublich beeindruckt hat, ist, wie langfristig hier gedacht wird. Ja, also die Investitionen, die wir machen, um zum Beispiel in einem Land direkt in die Instant Payment Schemes zu integrieren. Ja, das fängt damit an, dass wir versuchen, den Politikern zu erklären, dass es eben eine gute Idee ist, dass es diese Payment Schemes gibt, dass wir integrieren können. Dann bauen wir da ein Team auf, das die Integration baut, diesen Riesenaufwand immer. Aber uns ist es egal, dass es nicht in 1 oder vielleicht 2 Jahren einen Return gibt, weil wir wissen, dass es langfristig eben die richtige Sache ist. Und das hat mich schon echt wahnsinnig beeindruckt, seitdem ich hier bin.
Ja, Bau eines Ökosystems dauert immer lange, aber wenn es dann ins Rollen kommt und die Netzwerkeffekte funktionieren, dann ist natürlich ein Riesenvorteil, weil dann kann man die Früchte davon ernten. Ja, insofern Gratulation für das, was ihr bislang gebaut habt.
Ich werde es weitergeben. Ich habe es ja nicht gebaut, von daher, oder das meiste zumindest nicht. Von daher, ich werde es weitergeben. Dankeschön.
Ja, ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du noch was ich vergessen hatte zu fragen, was du noch erklären wolltest oder solltest?
Nee, es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Komm gerne irgendwann nochmal wieder, wenn wir mit Sicherheit neuere Sachen zu berichten haben. Aber ja, war super Unterhaltung. Vielen Dank, Jochen.
Ja, wir haben ja regelmäßig auch Konferenzen, auch mit Austausch Fintechs, mit Banken. Ich glaube, ihr müsst mal, gerade wenn ihr den deutschen Markt als Deutsch sprechende, jetzt ist immer eine Herausforderung bei internationalen Fintechs, den deutschen Markt auch adressiert, kommst du gar mal auf alle unsere Konferenzen, weil das Thema ist weiterhin eines, was extrem wichtig ist und auch so ein bisschen widerspricht es so dem aktuellen Sentiment in Deutschland nach dem Motto, durch die Zinssteigerung und durch die vielen Fintech-Insolvenzen ist Fintech wieder weg. Nein, Fintech ist nicht weg. Und manche Fintechs sind natürlich dann auch schon mittlerweile dann stocklisted und groß und fallen gar nicht mehr so wahr als kleine innovative Fintech-Buden. Aber ihr seid ja weiterhin trotzdem sehr aktiv und treibt das Thema technisch voran. Also insofern kommt gerne mal auf eine unserer Konferenzen.
Ja.
Gut, ja, dann vielen Dank für die ganzen Insights. Schön, dass es mal geklappt hat mit Wise. Und ich hoffe, unsere Kunden und Zuhörer nehmen das nochmal mit an Know-how, weil, wie gesagt, das ganze Swift-Thema war eines der meistgehörten Podcasts. Und hinter diesem vermeintlichen einfachen Dingen, ich überweise von A nach B, ist dann doch sehr viel Technik und sehr viel Komplexität, die man einfach machen kann oder die man kompliziert machen kann. Also vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und dann hoffentlich mal bis auf eine unserer Konferenzen.
Ja, bis dann. Freue mich.
Danke. Tschüss.
Tschüss.